Nach dem Messeranschlag in Solingen hat die Ampel entschieden, Dublin-Geflüchteten die Gelder komplett zu streichen. Nur noch Brot, Bett und Seife, mehr nicht. Das hat niemand Geringeres initiiert und vorgeschlagen als Bundesfinanzminister Christian Lindner, der übrigens auch wieder fordert, nach Syrien und Afghanistan abzuschieben. All das hat er getan in der ARD-Sendung bei Sandra Maischberger und wir schauen es uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über Christian Lindners Auftritt bei Sandra Maischberger. Er hat gesprochen über die Kürzungen für Dublin-Geflüchtete, über Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan und über die Streitigkeiten rund um den Ampelhaushalt. Bevor wir da allerdings reinschauen, lasst mich euch noch hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt's regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, zum Beispiel hier zuletzt rund um die Asyldebatte. Geflüchtete werden jetzt bekämpft nach dem Ampel-Asylpaket oder den Forderungen von Merz, nicht aber radikale Islamisten. In dem Artikel habe ich mal versucht, all diese weit verbreiteten Mythen, an denen die Asyldebatte krankt, zu entlarven. Denn da wird sehr schnell ökonomisch Unsinniges, menschlich Fragwürdiges und Verfassungswidriges gefordert und beschlossen. Und all das habe ich versucht, mit dem Artikel mal etwas in ein vernünftiges Licht zu rücken. Übrigens, wie ihr oben links seht, noch das 12 Milliarden Klimaloch. Da habe ich zuletzt über die Milliarden geschrieben, die im Klima- und Transformationsfonds fehlen. Warum das so ist, wie die Ampel das lösen kann und was das unter Umständen bedeutet. Wenn euch all das interessiert, checkt das gerne aus. Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Über den Newsletter könnt ihr mich auch finanziell unterstützen. Geht schon ab 5 Euro im Monat, denn meine ganze Arbeit, ob hier in Textform oder per Video, kostet viel Zeit, Geld und Nerven. Sehr häufig auch Nerven. Und deswegen bin ich als unabhängiger Autor natürlich auf Leute angewiesen, die sagen, das ist mir auch was wert. Nun aber würde ich sagen, wir schauen gleich rein in Christian Lindners Auftritt bei Sandra Maischberger. Es geht um Solingen und Christian Lindner fordert danach das hier.
Ganz konkret jetzt müssen wir Schlussfolgerungen aus dem Fall Solingen ziehen. Erstens, es muss auch abgeschoben werden nach Syrien und Afghanistan. Mhm. Zweitens,
da steckt der Teufel im Detail, ja.
Zweitens haben wir ja beim
Ich muss leider direkt stoppen, es tut mir leid. Sandra Maischberger sagt, da steckt der Teufel im Detail. Naja, was der Teufel ist, Christian Lindner sagt halt nicht dazu, dass man dann mit den Taliban beispielsweise verhandeln müsste, dass man den Taliban Geld zahlen müsste, damit die Leute zurücknehmen. Interessanterweise unterscheidet Lindner nicht mal zwischen Straftätern und abgelehnten Asylbewerbern. Was schon sehr, sehr schwierig ist. Aber wenn er ehrlich ist, müsste er dazu sagen, er wäre bereit, den Taliban Geld dafür zu zahlen. Wenn man abgelehnte Asylbewerber dahin zurückschickt, bei Straftätern ist es noch mehr so, ist es übrigens auch so, weder Assad noch die Taliban wollen die Leute ja zurück, weil die dort als Regimegegner, als Staatsfeinde und als Landesverräter gelten. Den drohen, selbst wenn sie hier nicht Straftäter gewesen sind, drakonische Strafen, Folter, Tod, was auch immer. Und deswegen ist es auch aus einer menschlichen Perspektive sehr, sehr fragwürdig. Es ist sehr, sehr fragwürdig, ob das Verfassungsgericht das überhaupt durchgehen lassen würde. Und natürlich eine Symbolmaßnahme, denn hätte man damit den Solingen-Fall verhindert? Nein.
Vollzug der Zurückweisung etwa nach Bulgarien in diesem Fall ein Problem. Und ich habe deshalb vorgeschlagen, und ist ja eben in der Runde angesprochen worden, ich habe deshalb vorgeschlagen, bei denjenigen, die als Dublin-Flüchtlinge ausreisen müssen, darf es 0 Euro nur noch vom deutschen Steuerzahler geben. Mhm. Der Magnetismus des deutschen Sozialstaats muss beendet werden. Es gibt kein Recht von Asylbewerbern im Dublin-Prozess, sich ihren Standort in Europa auszusuchen und deshalb keine Sozialleistungen mehr mit Ausnahme der Reisekosten in das eigentlich zuständige Land.
So, wie machen Sie das? Also, das klingt gut. Würde mich trotzdem interessieren, wenn...
Das klingt gut, sagt Sandra Maischberger einfach. Das klingt gut. Ja. Die Wahrheit ist, wir können auf die Zahlen mal kurz eingehen. Die sind nämlich sehr ernüchternd. Es gab im letzten Jahr 75.000 solcher Dublin-Fälle. Dublin-Fälle sind die, ein Geflüchteter reist in Italien, Griechenland oder Bulgarien ein, wird dort registriert, zieht dann aber weiter nach Deutschland und stellt hier den Asylantrag. Die Dublin-Regeln besagen, dass dann Deutschland die anderen Länder ersucht, die Leute wieder zu übernehmen. Die müssen dem aber zustimmen. Es gibt gewisse Fristen und Bedingungen. Und dann kommen die Leute dorthin und bekommen da ihr Asylverfahren gemacht. Also dann in Bulgarien, Italien, Griechenland. 75.000 solcher Fälle, nur 5.000 waren erfolgreich. Warum? Wenn man sich jetzt von der öffentlichen Debatte treiben lässt, könnte man meinen, die sind halt alle untergetaucht, um im deutschen Sozialstand so viel Geld abzugreifen. Die Wahrheit ist, die allermeisten Fälle scheitern entweder an den Ausländerbehörden oder daran, dass die Länder die Leute nicht zurück wollen, indem sie das direkt oder indirekt blockieren. Beispiel Griechenland. Griechenland lehnt einfach 92% dieser Rücküberstellungsersuche ab. Dazu kommt noch, dass Gerichte in Deutschland geurteilt haben, dass die Rücküberstellungen nach Griechenland nicht gehen, weil dort den Menschen Obdachlosigkeit und Elend droht, weil dort unmenschliche Bedingungen für Geflüchtete herrschen und es deswegen nicht geht. Dann haben wir noch Italien. Italien stimmt zwar formal allen Übernahmeersuchen zu. Letztes Jahr waren das rund 15.000. Ja. Überstellt wurden erfolgreich aber nur genau 11. 11 Leute von 15.000. Warum? Ja, Italien stimmt zwar zu, aber indirekt oder praktisch blockiert Italien dieses Dublin-Verfahren, weil die selbst überfordert und überlastet sind und sagen, rechte Regierung, Meloni, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Wenn die weitergereist sind, alles klar, ich hole mal unser Bier. Und wie machen die das? Naja, indem die dann der deutschen Behörde sagen, ja, also wir stimmen zwar zu, aber bitte nur zu der Uhrzeit, bitte nur ein Charterflug, kein Linienflug, bitte nur so und so viele Personen, bitte zu die und dieser Uhrzeit. So, das funktioniert dann nicht, das ist dann einfach realistisch nicht umsetzbar und deswegen kommt sowas zustande. 11 Überstellungen bei 15.000 zugestimmten Ersuchen letztes Jahr, dieses Jahr ganze 4 Überstellungen bei 5.600 zugesagten Ersuchen. Bulgarien ist so ein Mittelweg, muss man jetzt noch dazu sagen. Das betrifft ja den mutmaßlichen Solingen-Täter, der ist über Bulgarien als erstes in die EU eingereist. Bulgarien hat 3.700 von 7.500 Fällen ungefähr, Pi mal Daumen, zugestimmt. Allerdings gab es nur 266 erfolgreiche Überstellungen. Denn auch Bulgarien blockiert das mit der gleichen Logik wie Italien, dass sie dann einfach unrealistische Bedingungen diktieren. Fälle, in denen die Geflüchteten untertauchen, nicht anzutreffen sind, machen nur 10% der Fälle aus. Zumal man da auch noch unterscheiden muss. Nicht anzutreffen und untertauchen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn der mutmaßliche Solingen-Täter, der wurde nicht angetroffen, der war aber nicht wirklich untergetaucht. Der war halt nicht in seinem Zimmer, aber es gab keine Ermittlungen, keine große Durchsuchungen vor Ort, um diesen Typen zu finden. Ja? Also, nicht jeder, der nicht anzutreffen ist, ist automatisch untergetaucht, lebt im Untergrund, um Sozialleistungen abzugreifen. Ne? Das muss man penibel unterscheiden. Was bedeutet die Ampeleinigung, wenn die denen jetzt sagen, ja, wir wollen denen die Gelder kürzen? Naja, ein Geflüchteter ist über Italien eingereist, vielleicht übers Mittelmeer gekommen, hat eine Riesenreise hinter sich, sein Leben riskiert, ist in unwürdigen Bedingungen da aufgenommen worden, hat keine Perspektive in Italien gesehen, ist dann weiter nach Deutschland, soll jetzt hier, kriegt er das Asylverfahren nicht gemacht, soll also wieder zurück nach Italien überstellt werden. Italien stimmt zu und Deutschland kürzt dem die Gelder. Weil Italien aber nur zustimmt, ihn aber ganz praktisch, real nicht zurücknimmt, ist er hier ohne Gelder, nur mit Brot, Bett und Seife gefangen. Jetzt zu glauben, man würde sowas wie Solingen verhindern, indem man Geflüchtete zum Spielball dieses EU-Dublin-Konfliktes macht, indem man denen auch in Deutschland Elend zumutet, ist, sorry, naiv. Ich würde sogar sagen gefährlich, denn Elend ist es ja, das radikalisiert.
Diese Personen nicht zum Beispiel in einer Unterkunft sind, in einer Art von Abschiebehaft oder in irgendeiner...
Es ist auch wieder so, dass ich jetzt wieder unterbrechen muss, aber sie sagt erstens, ist ein guter Vorschlag und dann spricht sie als erstes jetzt über die Fälle, wo Leute untergetaucht sind. Dass die Mehrheit aber daran scheitert, dass die Ausländerbehörden versagen oder die Länder die Leute nicht zurücknehmen, Ne? Kommt jetzt, fällt jetzt wieder komplett unter den Tisch.
Einem, sage ich jetzt mal, in einer Umgebung, wo sie Essen bekommen und das Dach über dem Kopf haben, dann ist Sozialleistungen null möglicherweise ein Trigger für Kriminalität. Ist das etwas, worüber Sie nachdenken?
Es gibt zwei Komponenten. Zum einen brauchen wir Behörden, die vollstrecken, was wir an Recht haben. Das ist ja in Nordrhein-Westfalen speziell das Problem gewesen. Es war ja die dortige Landesregierung. Die Landesverwaltung verantwortlich, und es ist schon dargestellt worden, hier hat es Mängel gegeben, die jetzt aufzuarbeiten sind. Und das Zweite ist, es dürfen gar keine Anreize geschaffen werden, dass Menschen, die zum Beispiel in Bulgarien zum ersten Mal europäischen Boden betreten, da darf es keinen Anreiz geben, überhaupt nach Deutschland kommen zu wollen.
Das heißt,
weil wenn es in Deutschland gar keine Sozialleistungen gibt, gibt es keinen Trigger, keinen Magnetismus in unser Land.
So, das
Das ist auch schon naiv, ne? Also man kennt ja die lagerähnlichen Bedingungen für Geflüchtete, die in der italienischen Küste oder in Griechenland ankommen. Und man weiß, was die vorher auf sich genommen haben. Deutschland kann dann einfach die Entscheidung für ein geregelteres Verfahren mehr Sicherheit geben und einen Ausweg aus dieser Nullperspektive unmenschliche Zustände an der italienischen Küste beispielsweise.
Was wollen Sie jetzt noch umsetzen? Es gibt ja noch den Vorschlag von Herrn Merz, der gesagt hat, Aufnahmestopp von Syrern und Afghanen. Sind Sie dafür zu haben?
So, ganz kurz, wir bilanzieren. Sandra Maischberger, ne? Die Zahlen liegen vor, die sind öffentlich, kann man sich die angucken. Ganz einfach gibt es eine Antwort der Bundesregierung, die ist von, können wir ja gucken hier, vom Mai 24 auf Anfrage der CDU. Informationen zur Asylstatistik, da stehen diese ganzen Statistiken drin, ne? Wie viele Übernahmeersuche, aus welchem Land, aus welchen Gründen scheitern die. Können wir uns gerne auch nochmal zum Beispiel hier im Detail angucken. Hier, in wie vielen Fällen scheiterte im Jahr 23 eine fristgerechte Überstellung? Und was waren die wichtigsten Gründe? Ist hier nach Gründen sortiert. 38.000 Überstellungen sind gescheitert. Das sind wohlgemerkt diejenigen, nur bei denen es Zustimmungen gab. Ne? Also 75.000 Fälle, 38 gescheitert, nachdem zugestimmt wurde. Die und 32.000 Fälle, in denen das vorher abgelehnt wurde, sind da schon ausgeklammert. Mitgliedstaat, Ausländerbehörde sind die Top 2 Themen. Nur in 5.000 Fällen untergetaucht. Dann haben wir sowas wie organisatorisches Verfahren, Kirchenasyl, Krankheit, bla bla bla, all das. Aber über diese Fälle hier, ne, Ausländerbehörde und Mitgliederstaat, die den Großteil ausmachen, wird nicht gesprochen. Stattdessen nimmt man sich diese 4.449 Fälle von den Untergetauchten raus. Die erklären aber nicht, warum von 75.000 Dublin-Fällen nur 5.000 klappen. Sehr wichtig. Ja. Man hätte selbst die 32.000 erstmal darstellen können. So, und hier noch auf Seite 23 für diejenigen, die die Zahl 11 nicht glauben konnten. Ne? Hier Italien, Übernahmeersuchen 15.479, zugestimmt 15.500, erfolgte Überstellungen 11. Ne? Das ist jetzt die Zahl fürs letzte Jahr.
Was Herr Merz, wenn ich wohlmeint bin, vermutlich meint, er ist ja auch Jurist, dass nicht pauschal alle Syrer und alle Afghanen in Deutschland bleiben können, aufgenommen werden. Und deshalb ist, ich sage mal, als Regierungspolitiker ist man in besonderer Weise ja zur Ernsthaftigkeit verpflichtet und Seriosität der Vorschläge. Bei der Opposition gibt es da gelegentlich in den Debatten Rabatt. Also das, was er meint und sagt, das teile ich. Nach Syrien und Afghanistan müssen wir abschieben. Und im Übrigen,
man kann nicht einen generellen Aufnahmestopp machen.
Das halte ich für rechtlich so nicht möglich. Und so wie ich es verstehe, hat Herr Merz sich selbst da ja auch in der Frage bereits korrigiert. Ich füge allerdings.
Ja, hat er recht, ne? Ist rechtlich nicht möglich. Was wäre das auch für eine Kollektivstrafe? Selbst wenn man mit Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz ändert, Artikel 16 Recht auf Asyl, und da Syrer und Afghanen pauschal von ausklammern würde, unabhängig davon, dass das schon kassiert würde. Wenn man das machen würde, gäbe es ja immer noch die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention, die zum Schutz verpflichten und zu Einzelfallentscheidungen verpflichten. Also nicht sagen, oh, du hast das Land in deinem Ausweis stehen, sorry, geht leider nicht. Im Fall von Afghanistan ist es übrigens sehr, sehr, sehr makaber, denn afghanische Ortskräfte haben wir da nach Übernahme der Taliban zurückgelassen. Ortskräfte, die für die Bundeswehr, für deutsche Behörden gearbeitet haben, die die Knochen hingehalten haben, die jetzt im Land als Taliban-Verräter gelten und wo wir diese Versprechen, ja, wir bringen euch in Sicherheit, falls die Taliban übernehmen, nicht eingehalten wurden. Die jetzt einfach mit einem Aufnahmestopp pauschal, ja, abzulehnen, ist wirklich, also ein Unverantwortlichkeit, an Unmenschlichkeit nicht zu überbieten.
Nur noch eins hinzu, und das betrifft generell die Frage von Asyl. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass es in Deutschland Geflüchtete gibt, die hier ein Aufenthaltsrecht erwirken wollen, die aber gleichzeitig Urlaub machen in dem Land, wo sie eigentlich bedroht sind. Ja. In solchen Fällen sollte ebenfalls das Aufenthaltsrecht in Deutschland erlischen.
Es gibt viele.
Auch das, ne, reiner Populismus. Man kann sich ja mal vorstellen, eine ukrainische Frau flieht mit Kind vor Putins Bomben und jetzt nach 2 Jahren, der Mann aus der Ukraine kommt aus dem Land nicht raus, gibt es die Möglichkeit, den mal ein paar Tage zu besuchen, mal ein paar Tage wieder die Familie zusammenzuführen, weil die sich irgendwo in der Ukraine, wo es nicht ganz so gefährlich ist, treffen. Dann wollen Merz und Christian Lindner also, dass das Aufenthaltsrecht in Deutschland erlischt. Das Gleiche könnte man durchspielen natürlich mit Syrien, mit Afghanistan, mit allen anderen Ländern. Das ist zu kurz gedacht. Ja, die insinuieren, die Leute fliehen einfach so, nehmen das ganze Risiko, den ganzen Weg, die ganzen Gefahren auf sich und würden dann ein Lotterleben führen und zum Urlaub nur zurück. Ja, als würden sie dann da sich an den Strand in die Hängematte hängen. Selbst wenn es solche Einzelfälle gibt, ja, ist das nicht die Mehrheit. Und damit die Geflüchteten, die wirklich in Not sind, mit unter den Bus zu schmeißen, unerträglich.
Diskussion über dieses Wort Urlaub und den Reisen, aber der Punkt ist angekommen.
Ja, das will sie dann nicht weiter besprechen, ne? Dass das natürlich als Urlaub deklariert, wenn man den zurückgelassenen Mann beispielsweise in der Ukraine besucht, dass das kein Urlaub im eigentlichen Sinne ist, im Lindnerschen Sinne. Lassen wir mal einfach unter den Teppich fallen.
Ich habe bewusst gesagt Urlaub.
Da muss man es nachweisen.
Es gibt sittliche Verpflichtungen, die Teilnahme an einer Beerdigung beispielsweise. Genau, und es gibt Urlaub. Und das ist ein Unterschied.
So, Herr Merz hat das Angebot dem Kanzler gemacht, gemeinsam da an einem Strang zu ziehen. Es ist ein vergiftetes Angebot, denn Sie sind nicht dabei. Wir hören kurz rein.
Wenn wir uns zusammenraufen, Union und SPD, dann brauchen wir weder die FDP noch die Grünen, um entsprechende gesetzliche Änderungen zu vollziehen.
Dann kam jemand, der das offensichtlich gut findet. Das wäre der Bruch der Koalition, nicht wahr? Wenn der Kanzler sich entscheidet, jetzt mit Herrn Merz zusammen, ohne die FDP und die Grünen was zu machen, oder?
Zunächst mal ist es ein Irrtum, was Herr Merz gesagt hat. Denn alle und die meisten der Entscheidungen, die zu treffen sind, müssen durch den Bundesrat. Und da sind die Grünen in der schwarz-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein ebenfalls mit dabei. Aber unabhängig davon, das ist ja jetzt parteipolitisches Bodenturnen. Ich sehe die Essenz.
Bodenturnen.
Die CDU ist nach der Ära Merkel bereit, Verantwortung für die Migrationspolitik in Deutschland und die Versäumnisse, die wir haben, zu übernehmen. Ja. Und diese Verantwortung nehme ich ernst. Und deshalb spricht nichts dagegen, dass die Bundesregierung mit den Ländern und der CDU-CSU-Opposition im Deutschen Bundestag über das spricht, was notwendig ist. Ja. Hier geht es um die vitalen Interessen dieses Landes. Wir haben das Recht zu wissen, wer in Deutschland ist. Und wir haben im Übrigen auch das Recht zu entscheiden, wer bleiben darf. Und alle, die daran mitwirken wollen, das zu verwirklichen und umzusetzen, sind für mich herzlich willkommen.
So, er trifft natürlich mit dieser Äußerung einen Moment, an dem man das Gefühl hat, dass die Ampel eben doch schon ein bisschen ermüdet ist von sich selber. Möglicherweise auch aufeinander.
Merz hat ja auch, ne, das wurde jetzt leider nicht thematisiert, hat ja auch gefordert, dass deutsche Grenzen wieder dicht gemacht werden und kontrolliert werden, obwohl das eben gegen EU-Recht verstößt. Es muss Ausnahmen für geben. Befristet können Grenzen kontrolliert werden, aber nicht unbefristet und einfach so und dicht gemacht. Denn darauf haben wir uns ja in der EU geeinigt, ja. Und dann hat er gesagt, ja, dafür würde er dann eine Notlage im Sinne der EU-Verträge erklären. Notlage erklären als wäre in Deutschland jetzt nach Solingen eine Notlage gerechtfertigt. Das ist schlimm, das sollte nie wieder passieren. Das trifft ein Land im Rückenmark, da kriege ich selbst Schauer, wenn ich über diese Situation nachdenke. Schrecklich, fürchterlich, aber es ist keine nationale Notlage. Ja? Für eine Notlage müssten erstens auch andere EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Warum sollten die zustimmen? Italien beispielsweise oder Griechenland haben eine viel größere Last zu tragen. Zuletzt hat man erst nach jahrelanger Verhandlung sich auf eine Reform dieses Dublin-Verfahrens geeinigt, also dass es mehr Schnellverfahren an den Außengrenzen gibt, in Klammern, die auch problematisch sind, lasse ich jetzt mal außen vor, dafür aber die Geflüchteten unter den EU-Ländern besser verteilt werden. Das würde damit komplett konterkariert. Natürlich würde Italien, Griechenland dem auch nicht zustimmen, dieser Notlage in Deutschland. Und eine Notlage könnte auch nur erklärt werden, wenn es einen plötzlichen Zustrom aus Drittländern gäbe. Die gibt es aber nicht. Ja? Die Asylanträge in Deutschland sind im ersten Halbjahr rückläufig. 20% weniger als im Vorjahreszeitraum. Will sagen, also März ist quasi bereit, die EU zu zerstören, ja, die in die Krise zu stürzen. Für eine Lösung, die ja nicht mal eine Lösung ist, denn selbst wenn Deutschland die Grenzen dicht macht, sind die Geflüchteten ja nicht weg, die sind dann nur woanders, in den anderen Ländern. Pures Chaos, dummer Populismus, hirntoter Populismus, nicht in Worte zu fassen, dass er sich sowas traut zu fordern. Wer weiß, was uns alles blüht, wenn der mal Bundeskanzler sein sollte, 2026.
Gar nicht mehr so wahnsinnig viel Lust hat. Auch mit Nuripur, der Chef der Grünen, hat das gerade konstatiert. Und er sieht eine befremdliche Lust am Streit und sagt dann, diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel. Und da denken sich natürlich viele, wenn das so schlimm ist, warum quälen sie sich und uns noch ein Jahr lang?
Ja, wir haben noch gemeinsame Aufgaben. Wir haben eine Wachstumsinitiative, die ich noch ins Gesetz bringen will. Anreize für Investitionen, Anreize für Forschung. Eine Verschärfung des Bürgergelds, Bürokratieabbau, zum Beispiel beim Lieferkettengesetz. Unsere Wirtschaft, die tritt ja gegen.
Er nennt das erst gar nicht eine Reform des Bürgergelds, sondern direkt eine Verschärfung.
Gegenwärtig auf der Stelle, Frau Maischberger. Ja. Und da finde ich, das, worauf sich die Regierung jetzt verständigt hat, um unserer Wirtschaft einen Impuls zu geben, übrigens einen auch dann beachtlichen Impuls, das möchte ich gerne noch umsetzen.
Ja, das
gleichwohl,
ist genau der Punkt.
Das ist gleichwohl
der Punkt, ob Sie das noch miteinander umsetzen können.
Man hat den Eindruck, dass Sie es
nicht mehr so schaffen.
Das ist doch ein gemeinsamer Beschluss, die 49 Punkte. Und diese Gemeinsamkeit möchte ich gerne noch umsetzen, wenn es geht. Gleichwohl hat Herr Nuripur in einem Punkt recht. Es wird im nächsten Jahr gewählt. Ja. Und alle Parteien werden eigenständig antreten. Ich jedenfalls werde keinen Wahlkampf für eine Ampelkoalition machen, sondern ich werde den Blick meiner Partei nicht auf das richten, was mit SPD und Grünen möglich ist, sondern auf das richten, was für das Land notwendig ist. Und das unterscheidet sich gelegentlich.
Es gibt offensichtlich eine beidseitige Abneigung zwischen Ihnen und Robert Habeck.
Auf das Interview mit Omid Nuripur, in dem er Übergangsregierung nach Merkel sagt, habe ich übrigens auch vor kurzem reagiert. Link blende ich mal ein.
Sie haben Ende Juli gesagt, noch mehr Grün, ein grüner Kanzler oder ein grüneres Regierungsprogramm, das würde nicht zu Ihnen passen. Robert Habeck hat gerade darauf geantwortet, bei einem Bürgerdialog wurde er genau auf diese Äußerungen angesprochen.
Und er hat gleich mal gesagt, unter einem grünen Kanzler nicht mit uns.
Ja, da sind wir uns ganz einig, würde ich sagen. Also sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden.
Eigentlich ist
based Robert Habeck.
Das ist traurig, wenn man sich anschaut, wo sie herkommen. Dieses Self
ist leider gar nicht traurig, Frau Maischberger. 0,0.
Die Fortschrittskoalition, dieser Beginn gerade zwischen Grün und eben der FDP, dann lesen wir im Spiegel, Sie und Robert Habeck, wenn Sie in einer Telefonkonferenz sind, haben sich gar nichts mehr zu sagen.
Nein, das ist...
Wann ist denn dieses Fortschritts... Dingens zerbrochen.
Ja, aber
warum?
Die ganze Herleitung zu Ihrer Frage teile ich nicht. Aber ich will jetzt auch nicht Sendezeit darauf verschwenden, das alles auseinanderzuschrauben. Fakt ist, die FDP hat andere Auffassungen als die Grünen. Die Grünen wollen mehr Staat, höhere Steuern, mehr Schulden, mehr Eingriff in das Privat.
Wussten Sie aber schon
mehr
vorhin.
Eingriff in das Privatleben.
Das wussten Sie 21.
Darf ich meinen Satz zu Ende machen? Unbedingt. Sie haben doch eine Frage gestellt.
Ja.
Gestatten Sie eine Antwort.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie nicht darauf antworten wollen.
Ich habe gesagt, die Herleitung der Frage möchte ich nicht auseinanderschrauben, weil ich die Sendezeit, glaube ich, mit Ihnen gemeinsam für Wichtigeres einsetzen kann. Ich wollte mich nur ein Stück davon distanzieren, von diesen Beschreibungen.
Ja, ja.
2-0 Christian Lindner.
Jetzt nur mal in aller Kürze. Gut, die Grünen wollten und wollen mehr Staat, Steuern, Schulden, Eingriffe ins Privatleben. Wir nicht.
Ja.
Es war nie eine Liebesheirat mit den Grünen, aber wir tragen gemeinsam Verantwortung für dieses Land. Und in der Demokratie muss man zusammenarbeiten. Aber eins ist klar, und das habe ich nur gesagt. Die FDP wird keinen grünen Kanzler wählen. Das ist eine politische Aussage, weil ich nicht mehr von dem Programm möchte. Und wenn der Robert Habeck dann sagt, Frau Maischberger, er wird keinen Christian Lindner als Finanzminister haben, dann ist das doch nur logisch. Denn wenn die FDP nicht in einer Koalition mit einem grünen Kanzler ist, also dass seine Liebe so groß ist, trotzdem nicht zum Finanzminister zu machen, also das kann man ihm jetzt nun wirklich nicht abverlangen.
Schon klar. Wir gucken mal.
Ich glaube übrigens gar nicht, dass die zwei sich wirklich so schlecht verstehen. Die sind schon beide Profi genug, um zu wissen, was der jeweils andere kann oder auch nicht kann. Zwischenzeitlich haben die sich ja mal mit Briefen so ein bisschen gefetzt. Aber und 22, als sie mal gemeinsame Programme, irgendwelche Rettungspakete vorgelegt haben, in Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Energiepreiskrise, da wirkten die sehr harmonisch. Ja, aber das ist wieder, Christian Lindner, ich bin ja innerlich mit sehr vielem, was er macht, überhaupt nicht d'accord, performativ, immer gut, immer starke Performance in Talkshows und auch hier jetzt Sandra Maischberger bei dem Thema auflaufen zu lassen, ne, weil es ist wieder, ist ja richtig, denn meine Güte, dieses Thema, oh Gott, die Ampel streitet und die Ampelkoalitionäre, die sind irgendwie ganz sauer aufeinander und mögen sich nicht. Das ist so Kindergarten. Hätte sie lieber ein paar Zahlen mehr parat haben sollen zum Dublin-Verfahren, dann hätten wir alle, wären wir danach schlauer gewesen.
Wie weit sie weiterkommen, weil sie ja noch.
Und dann wäre übrigens auch Christian Lindners Performance nicht so gut gewesen, denn damit kriegt man ihn nicht, ne? Da ist er also redegewandt und nimmt sich selbst nicht zu ernst und humorvoll und kann darauf eingehen. Damit kann man einen Christian Lindner nicht überführen. Ne? Das ist eine Steilvorlage für den.
Doch einen Haushalt zu machen haben. Und das letzte Mal, als der Kanzler zum Beispiel oder aus dem Kanzleramt ein Vorschlag kam, wie man da kreativ buchhalten kann, sind Sie vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Sind Sie sicher bei dem, was Sie jetzt so sich überlegen und wo Sie schon mal Gutachten bestellt haben, werden Sie nicht in Karlsruhe landen?
Ja, absolut. Denn die Konsequenz aus dem Urteil damals ist ja genau dies.
Ja.
Ich gehe keinerlei verfassungsrechtliches Risiko ein. Und ein zweites, all das, was nicht wirtschaftlich ist, also wo das Geld der Bürgerinnen und Bürger nicht sinnvoll eingesetzt wird, nur um trickreich zu buchen, das werde ich ebenfalls nicht machen. Und das macht die Aufgabe groß. Wir wollen ja mehr tun für Bildung. Wir müssen investieren in die Straße, die Schiene, die digitalen Netze. Wir müssen die Bundeswehr ertüchtigen. Übrigens, ich will die Bürgerinnen und Bürger auch steuerlich entlasten.
Ja.
Im nächsten Jahr schon wieder. Ja, das ist die Quadratur des Kreises.
Dafür wäre natürlich also ein bisschen Bewegung bei der Schuldenbremse nicht schlecht.
Oder man könnte anders sagen, das erfordert harte Arbeit und Mut zur Prioritätensetzung.
Oder Tricksereien und vielleicht haben Sie gerade wieder eine gemacht, denn es gibt sozusagen in diesem Haushalt ein Loch.
Bevor wir über dieses Haushaltsloch reden, will ich eine Sache noch ergänzen und zwar zum Thema Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht. Denn diese Kürzung bei den Geflüchteten, die ist sehr wahrscheinlich, wenn man mal ins Urteil des Bundesverfassungsgerichts reinliest, verfassungswidrig. Denn hier gibt es von 22 ein Urteil des Verfassungsgerichtes, in dem steht, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen. Bedeutet, wie viel Geld Asylsuchenden zusteht, darf nicht von, in Anführungszeichen, migrationspolitischen Erwägungen abhängen. Heißt, Weiter ins Klartext übersetzt, wenn Christian Lindner sagt, er will den Sozialstaatsmagnetismus beenden, hat er auch in dieser Maischberger-Sendung gesagt, also mehr Druck auf Dublin-Flüchtlinge, weniger Geld für die, damit die nicht kommen, ist das ja genau das. Aus migrationspolitischen Erwägungen, Leistungen kürzen. Ich kürze das, damit die nicht kommen. Das widerspricht dem Urteil des höchsten Gerichtes, des Verfassungsgerichtes. Und man kann nur hoffen, dass da jemand gegen klagt und die das kassieren. Wäre dann übrigens die dritte Karlsruhe-Klatsche. Klimamilliarden, Wahlrechtsreform und dann jetzt die Kürzung für Geflüchtete.
Von 12 Milliarden. Dann gibt es die Hoffnung, dass dieses Loch nicht so groß ist, weil ja nicht immer alles in einem Jahr ausgegeben wird, was da reingestellt wird in dem Haushalt. Das ist das Thema globale Minderausgabe. Dazu haben Sie noch im Juli gesagt, Bedenken angemeldet, eine geplante Minderausgabe von 9 Milliarden Euro entspräche der Staatspraxis. Alles darüber hinaus wirft verfassungsrechtliche Fragen auf. Jetzt stehen da 12 Milliarden. Also machen Sie es doch unseriös.
Nein. Frau Maischberger, der Haushalt wird beschlossen Ende November.
Ja.
Und die Bundesregierung geht davon aus, dass sich durch die wirtschaftlichen Entwicklungen, durch politische Entscheidungen und durch die Aktualisierungsnotwendigkeiten, wir haben ja beispielsweise noch eine Herbstprognose zur wirtschaftlichen Entwicklung, dass sich diese Aufgabe von gegenwärtig 12 Milliarden Euro weiter reduziert.
Also, dass es mehr Steuereinnahmen gibt beispielsweise, hoffen die, sodass dann diese Lücke von 12 auf 9 Milliarden reduziert werden kann. Selbst wenn nicht, könnten die aber einfach drinstehen lassen, denn wenn am Jahresende quasi mehr Schulden gemacht wurden, also die Minderausgabe nicht auf null reduziert wurde, mehr Schulden gemacht wurden, als die Schuldenbremse erlaubt, dann greift das sogenannte Kontrollkonto der Schuldenbremse. Da sind 50 Milliarden Guthaben drauf, die man angesammelt hat, weil Wolfgang Schäuble vor allem die schwarze Null sogar gefahren hat, also weniger Schulden gemacht hat, als eigentlich erlaubt gewesen wären. Das sorgt für Guthaben. Die kann man reduzieren, wenn man eben quasi überbucht. Und deswegen alles gut. Verfassungsrechtliche Fragen nicht. Nicht in der Größenordnung.
Null.
Nein, das wäre nicht sinnvoll.
Nein, also es ist ein Rekordeinstellen, das wäre nicht sinnvoll. Eine Hoffnung, die Sie wahrscheinlich nicht erleben werden, dass es sich so reduziert.
Frau Maischberger, wollen wir kurz die Fakten darstellen?
Unbedingt.
Bei einem 480 Milliarden Euro Haushalt wird nie jedes Vorhaben realisiert. Ja. Nicht jedes Projekt wird umgesetzt und deshalb entspricht es der Staatspraxis etwa 2%.
Das wären?
Der Haushaltssumme wären 9,6 Milliarden Euro, etwa 2% globale Minderausgabe, wie man das sagt, vorzusehen. Und ich halte es für wahrscheinlich und notwendig, dass wir bis Ende November in einem Haushalt von 480 Milliarden Euro, auch wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung des nächsten Jahres aktuell priorisieren, dass sich diese globale Minderausgabe, also die geplante, der geplante Verbleib von Resten, dass der sich weiter reduziert.
Ich will nicht mit Ihnen darüber wetten, das wäre unseriös. Aber Sie hätten es so leicht, wenn Sie die Schuldenbremse zum Beispiel reformieren würden. Ich habe jetzt gelesen, Sie haben sich ein neues Vorbild genommen.
Bevor wir dazu kommen, ein 12 Milliarden Loch gibt es nicht nur im Haushalt selbst, sondern auch, wie hier geschrieben, im Klima- und Transformationsfonds. Und da sind die Zahlen krass. 34,5 Milliarden sind an Ausgaben geplant, allerdings nur 22,5 an Einnahmen. Das soll geschlossen werden, diese Lücke, mit einer globalen Minderausgabe. Allein im Klima- und Transformationsfonds mit 9 Milliarden Euro und einer Minderausgabe und einer Mehreinnahme, sorry, Minderausgabe von 9 Milliarden und Mehreinnahme von 3 Milliarden. Minderausgabe würde aber bedeuten, man geht davon aus, dass 9 Milliarden Euro nicht abfließen. 9 Milliarden von geplanten 34,5. Wenn man dann die Zinskosten von 7 Milliarden rausrechnet, heißt das 9 Milliarden von 27 geplanten Milliarden Ausgaben fließen nicht ab. Das würde bedeuten, weniger Förderung für Chipfabriken, bedeutet weniger Förderung beim Heizungstausch, all das. 9 Milliarden von 27 Milliarden sind übrigens ein Drittel der Summe. Christian Lindner hat hier gerade für den Gesamthaushalt von 2% der Summe gesprochen, die Staatspraxis sind. Im KTF bucht man ein Drittel als globale Minderausgabe. Ja, und 3 Milliarden mehr Einnahmen kann nur bedeuten, oder bedeutet wahrscheinlich, dass sie die KTF-Rücklage, wo noch ungefähr 40 Milliarden drin liegen, anzapfen. Dann wird die aber 28 leer sein, früher leer sein. Und dann hat man dann den Kürzungsdruck. Denn mehr Einnahmen könnte man sonst nur erzielen, indem es höhere CO2-Preise gibt. Ob die Ampel sich das im Wahljahr traut, ich bezweifle es.
bei Ihrer Standfestigkeit, was diese Schuldenbremse angeht. Das war nach einer Sendung der geschätzten Kollegin Maybrit Illner. Da haben Sie sich mit Gandalf verglichen. Also Gandalf, das ist der Zauberer aus Herr der Ringe, der irgendwann mal auf einer Brücke steht und mit so einem Zauberstab diese Brücke quasi zum Stoppschild gegenüber dem bösen Dämon macht, der alle vernichten will. Also wenn Sie Gandalf sind, der Dämon.
Cringe, muss ich leider sagen. Es ist einfach cringe, Frau Maischberger.
Und wer ist das dann? Habeck und Scholz?
Ach, Frau Maischberger, wenn die Kamera nicht läuft, neige ich zum Humor.
Ach und, so. Aber im Humor steckt ja immer so ein bisschen Wahrheit drin, oder?
Naja, also dass die Schuldenbremse, die ja zu unserer Verfassung gehört, die auch ökonomisch klug ist, dass ich die verteidige, ist ja nun kein Geheimnis.
Aber Sie wissen, wie das mit Gandalf auf der Brücke ausgeht.
Und dass Sozialdemokraten und Grüne gerne die Verfassung ändern wollten, dass in der CDU die Unterschiede.
Apropos Verfassung ändern, ne? Christian Lindner und die CDU schmeißen sich ja immer vor die Schuldenbremse in der Verfassung. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel das Recht auf Asyl in Frage zu stellen, Verfassung, ja, da haben die kein Problem mit. Ja, da haben die überhaupt gar kein Thema mit. Oder Existenzminimum für Arbeitslose, ja, ist kein Problem. Ja. Aber wenn es um die Schuldenbremse geht, da ist die Verfassung aber hoch und heilig.
Stützung bröckelt, ist ja auch klar. Aber im Kern geht es doch um Folgendes.
Gandalf, am Ende wird die Brücke einstürzen und Gandalf stürzt ab.
Ja, aber Frau Maischberger, wenn Sie das schon mit der Anekdote fortsetzen, dann müssen Sie wissen, dass im dritten Film Gandalf der Graue als Gandalf der Weiße wiederkommt.
Ganz genau. Wichtiger als vorher. Ja.
Also wenn man,
wenn
wir jetzt mal Humor vor der Kamera und nicht nur hinter der Kamera machen, würde das ja bedeuten, dass der Verteidiger der Schuldenbremse, der graue Lindner als weißer Bundespräsident oder so wiederkäme.
Jetzt habe ich sie.
Keine Angst.
Doch, ich glaube, das war's. Das ist Ihr Gedanke.
Strebe ich nicht an. Das war jetzt einfach nur Humor. Ich will aber zum ernsten Punkt zurückkommen.
Es ist immer was Wahres dran.
Nee, wir müssen zum ernsten Punkt zurückkommen, weil Sie haben jetzt einfach eine Scheinalternative aufgemacht, nämlich Schuldenbremse lösen.
Christian Lindner entlarvt Scheinargumente von ZDF, von ARD-Moderatoren. Auch mal was Neues.
Den Haushalt auszugleichen. Da kann ich sagen,
reformieren.
Da kann ich sagen, nutzen wir doch erst einmal alle Möglichkeiten im Haushalt, das Geld besser einzusetzen. Wir zahlen, Frau Maischberger, Milliarden Euro mehr Bürgergeld, als angemessen ist. Wer arbeiten kann, wer Leistung tragen kann.
Ich hoffe, Sie fragen nach der Berechnung.
Der muss arbeiten, da ist das Bürgergeld kein bedingungsloses Grundeinkommen. Und im Übrigen ist es auch in meinen Augen zu hoch veranschlagt. Der Abstand zwischen dem Lohn für Arbeit und dem, was es an sozialer Leistung gibt ohne Arbeit, ist zu gering.
So, und dann sind wir wieder bei dem ernsten Punkt. Das Bürgergeld werden Sie mit dieser Regierung in dieser Legislaturperiode nicht mehr antasten, außer eben der inflationsbedingten Minderausgabe dafür, die im nächsten Jahr sowieso
kommt. Zum Glück falsch. Mhm. Wir haben uns darauf verständigt, dass die Mitwirkungspflichten verschärft werden. Also wer Termine versäumt, bekommt 30% weniger für einige Monate.
Und es wird dann die Inflation.
Es gibt im nächsten Jahr eine Nullrunde. Ja. Es gibt keine Erhöhung. Wir haben eine neue Meldeverpflichtung. Alle 4 Wochen mindestens müssen sich die.
Zeigt auch mal wieder die ganze Ignoranz von Maischberger, ne, dass sie sagt, die machen jetzt nichts am Bürgergeld, einfach weil der Name gleich bleibt. Dass sie das de facto mit den Sanktionsverschärfungen, mit den Meldepflichten beispielsweise, mit den höheren, schlechteren oder verschärften Zumutbarkeitskriterien, man muss weiter pendeln, weitere Strecken pendeln, längere Zeit pendeln, das gilt als zumutbar, dass die damit de facto das auf Hartz IV zurückdrehen, die Sanktionsschraube sogar härter machen zum Teil als Hartz IV. Egal, der Name wird nicht geändert, also kann ich ja vom Millionenpublikum Christian Lindner vorwerfen, die ändern nicht das Bürgergeld. Meine Güte, also wie stumpf und billig ist das bitte?
Die Bezieher bei der Behörde melden, also da ist noch einiges geplant.
Sie hätte lieber mal Christian Lindner darauf ansprechen sollen, dass im letzten Monat wieder die Arbeitslosigkeit gestiegen ist und wie er dann darauf kommt, dass das Bürgergeld zu teuer ist, dass da Milliarden mehr ausgegeben werden als eigentlich nötig. Die Wahrheit ist ja eigentlich eine andere. Wir wissen, im Sozialstaat werden rund ein Drittel der Leistungen, die den Leuten eigentlich zustehen, nicht in Anspruch genommen, weil die sich schämen, weil die Wohngeld nicht in Anspruch nehmen, weil die das Bildungs- und Teilhabepaket nicht in Anspruch nehmen, weil Rentner nicht Grundsicherung in Anspruch nehmen, obwohl sie das in Anspruch nehmen könnten, weil der Kinderzuschlag nicht in Anspruch genommen wird und. Also eigentlich sparen wir im Sozialstaat, spart die unübersichtliche Bürokratie des Sozialstaates auf dem Nacken der Ärmsten noch Geld. Fürchterlich. Fürchterlich, wie dieses Interview wieder nur dieses, und die streiten sich und überhaupt, aber die substanziellen Punkte, ob es die Dublin-Zahlen waren, die Dublin-Regelung waren, das Urteil des Verfassungsgerichts, was ich eben erwähnt habe, all das hätte man vorbringen können. Stattdessen kommt die ömmliche Gandalf-Geschichte. Mal wieder eine Bankrotterklärung. Christian Lindner geht wahrscheinlich deswegen auch gerne zu Maischberger und zu Illner, setzt sich aber ja bei Lanz und Hart aber fair nicht mehr hin. Müsste man drauf achten, weil es da unter Umständen auch ein bisschen ruppiger und unangenehmer zugehen könnte. Was sagt ihr zu dem Video? Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Wenn ihr Interesse habt an den gezeigten Texten aus dem Newsletter, checkt gerne den Geld für die Welt Newsletter aus. Ich freue mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Hoffe, dass ihr jetzt ein Like da lasst, ein Abo da lasst und vielleicht sogar die Glocke aktiviert, um das nächste Video nicht zu verpassen. Jedenfalls freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.